Ja, ich hätte noch was. Jetzt haben wir ja irgendwie vorhin, oder ist ja so, dass wir halt in der Gesellschaftsform eben, nur über einen Austauschprozess miteinander irgendwie oder zusammenkommen. Und dass diese Vermittlung über den Prozess halt irgendwie im Fetischismus ausgeblendet ist. Und dieses Zusammenkommen über über den Markt vermittelt oder wie auch immer, ist da irgendwie auch eine Form von Entfremdung. Und weiß nicht, also ich mir ist gerade nicht so ganz klar, inwieweit man irgendwie dann oder inwieweit dieser wahren Fetisch den mit einer Entfremdung irgendwie kurz schließen kann oder zusammenbringen kann, oder ob das einfach voneinander irgendwie unabhängige Gewächse sind. So.
Das ist ein allgemein heiß diskutiertes Thema in letzter Zeit, ob also der frühe Marx, vor allem in ökonomisch-philosophischen Manuskripten, hat ganz viel das Wort Entfremdung und auch als Begriff den Begriff Entfremdung eingeführt und erläutert. Und bei Marx, dem späteren Marx im Kapital, taucht das Wort nur noch gelegentlich auf, gerade in der einen Zitatstelle ist kurz auftaucht, wobei das im dritten Band ist, und da müsste man vergleichen, ob das jetzt von Engels reingeflossen ist oder von Marx selber. Deswegen gibt es so zwei Seiten immer in der Diskussion, die einen sagen, so an Althusser geschult, der reife Marx hat mit seinen früheren Herangehensweisen radikal gebrochen, da ist ein Bruch drin, und der frühe Marx war sozusagen Subjektphilosophie, er denkt nämlich Entfremdung, der Entfremdungsbegriff wird nämlich vom Arbeitsbegriff her vor allem gedacht und von den Menschen als tätige Subjekte, die dann bestimmte Formen erzeugen, die ihnen dann als fremde Formen gegenüberstehen, die ihre Arbeitsprodukte sind ihnen enteignet, deswegen entfremdet ihr Arbeitsprozess in der arbeitsteiligen Gesellschaft, haben sie nicht unter Kontrolle, sondern können sie auch nicht kontrollieren, sondern sind da Anhängsel in einer bestimmten Produktionsweise, deswegen entfremdet. Sie sind entfremdet gegenüber dem Menschsein als Menschsein, also dem Gattungsbegriff Mensch, weil sie ja nur über entfremdete Formen zueinander in Kontakt treten können. Ihre Fähigkeiten als geschichtliches Subjekt gar nicht entwickeln können und deswegen entfremdet sind entfremdet von der Natur, weil die Arbeitsmittel, mit denen sie Naturstoffe und Naturgegebenheiten bearbeiten, sie auch nicht, erstens nicht frei wählen, zweitens in diesem Naturzusammenhang gar nicht ihr eigenes Tätigsein als Stoffwechselprozess mit der Natur als eine geregelte Form finden, sondern sozusagen nur die Natur als Rohstoffmaterial ausbeuten und so weiter. Das sind so diese ganzen Facetten, was der Entfremdungsbegriff umfasst. Also man sieht da sehr stark, das ist ganz stark vom Subjekt her gedacht, oder vom Menschen als Subjekt her gedacht, und von seiner Arbeitstätigkeit in Bezug auf Gegenständlichkeitsformen, Naturformen her gedacht. Bei dem, was wir hier haben, sind diese treten die Menschen als ökonomische Funktionsträger auf, als Personifikation ökonomischer Kategorien. Und der Fetischismus geht vom gesellschaftlichen Zusammenhang, von gesellschaftlichen Verhältnissen, von der gesellschaftlichen Struktur aus und betrachtet von der Perspektive aus die darin verwickelten Menschen. Also die Perspektive ist umgekehrt gegenüber dem Entfremdungsbegriff. Deswegen gibt es andere, die sagen, also gegen diese Althusser-These, letztendlich sind es zwei verschiedene Perspektiven auf den ein und selben Sachverhalt, haut aber an vielen Punkten nicht ganz hin. Deswegen ist es ein heiß diskutiertes Thema, wie Entfremdungsbegriff und Fetischbegriff überhaupt miteinander zusammenhängen. Kann man es überhaupt zusammenbringen? Also ich finde, ich versuche immer fruchtbar, solche Begriffskonstellationen aufeinander loszulassen und mal gucken, was passiert. Also ich persönlich halte am Entfremdungsbegriff ein Stück weit fest, obwohl ich mir dieser Problematik bewusst bin, weil man mit diesem Entfremdungsbegriff eben auch immer mal wieder die Perspektive umdrehen kann und sagen kann, dass sich die Menschen in ihrem Tun von ihren Möglichkeiten beständig enteignen. Und das hängt natürlich auch wiederum mit diesem Vergesellschaftungsmodus zusammen. Also, aber wie gesagt, ich finde es ein schwieriges Thema, um das jetzt zu buchstabieren, wie das zusammenhängt. Aber vielleicht mal so weit. Oder ja.
Also zu dieser Diskussion, die schon sehr akademisch ist und wahrscheinlich hier auch zu weit führen würde, um Fetischismus, Verbindlichung und Entfremdung, also als die drei Begriffe, die da so durch die Diskussion wabern, würde ich gern diesen Stefan Krieger Text empfehlen, der in Vorbereitungsmaterialien als Überwindung des Lukatschen Krams, den er da aufgeschrieben hat, verstanden wurde. Da ist tatsächlich das ganze Kapitel dazu drin, die sich damit auseinandersetzen. Also seine Einwände und auch die Sicht Adornos auf gerade diesen Entfremdungsbegriff schien mir eigentlich sehr einleuchtend. Ist jetzt überhaupt nichts gesagt, sondern bloß ein Literaturhinweis.
Okay, danke.
Aber wir können gerne auch irgendwann mal einen negativen Nachmittag zum Begriff Entfremdung machen und dann halt mal einen jungen Marx ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. Also, kann man ja auch kritisch machen, indem man sagt, okay, da und da sind seine Grenzen einfach und so.
Ja. Ich hätte da noch mehr, also mir scheint da noch was Aspekt wichtig, das Begriff allerdings glaube ich jetzt nicht nur den Fetischbegriff, sondern Menschen halt in der Arbeitsteilung der Gesellschaft sozusagen in Beziehung setzen zueinander und über diesen Umweg. Da ist es aber historisch so, dass es nicht so einen Moment gibt, wo sagen wir mal diese moderne Form die alten Formen ablösen. Also es war jetzt ein paar Mal von Raub die Rede, dass sich die Leute zum Beispiel schon von vornherein als Rechtssubjekte gegenübertreten. Das ist zwar so und gleichzeitig ist es aber so, dass immer diese Gesellschaft, wenn man sie als Weltsystem fasst, was in meinen Augen schon sinnvoll ist, eben nie ohne den Raub ausgekommen ist gleichzeitig. Das ist also sehr wohl ein gesellschaftliches Faktum ist, dass sich auch so die Art, über die wir jetzt gerade gesprochen haben oder über die wir sprechen, zueinander in Beziehung gesetzt wird und gleichzeitig ist aber irgendwie auch stinknormal ist, dass man einfach irgendwo hingeht, jemand eine Knarre vor die Schnauze hält und sagt, hergeben jetzt oder ihn halt irgendwie umlegt und die Sachen mitnimmt. Also und zwar nicht nur als jetzt irgendwie so eine Form, die so rückschrittlich ist, sondern mir scheint, das passiert gleichzeitig. Also Diamanten sind ein wahnsinnig wichtiger Rohstoff in der Produktion, also auch heutzutage. Und die kommen, also werden zum überwiegenden, oder also in Sierra Leone, was irgendwie, keine Ahnung, eine riesen Quelle darstellt für die Dinger, da werden die so gewonnen, dass entweder der eine Warlord oder der andere Warlord, je nach steht, die da auch noch vor sich hin vegetieren und die Knarre an den Kopf hält und sagt, die Pudel geht jetzt raus. Und da wird überhaupt nichts, also da treten überhaupt keine Rechtssubjekte in der Art und Weise gegenüber. Also die Frage wäre quasi, müsste man nicht, um quasi zu verstehen, was da passiert, das nochmal ein bisschen komplizierter so begreifen, dass es immer gleichzeitig stattfindet. Dass es also nicht irgendwie entweder das eine oder das andere ist, sondern dass sich das überhaupt nicht widerspricht, sondern halt die berühmten zwei Seiten einer Medaille wären. Weil das würde das ein bisschen einschränken. Also die Wirksamkeit quasi von diesem Begriff Fetisch oder Ware oder so würde ein bisschen eingeschränkt, wenn man sagen würde, das kann es nicht geben, ohne die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, das gibt es immer gleichzeitig. Also das schließt auch ein bisschen an diesen Regulierungsgeschichten mit dem Staat, Steuern und so weiter. Ich meine, das kann ja einmal dafür gut sein, bestimmte fortschrittliche, in Anführungsstrichen, Entwicklungen da halt drin zu haben, wie halt zum Beispiel die Krankenversicherung, die es auch Leuten, die ihre Arbeitskraft jetzt im Moment nicht erfolgreich an den Markt bringen, halt doch irgendwie ermöglicht, wenn man das irgendwie organisiert, dass die Reproduktion der Klasse umverteilt wird auf Schultern und es wenigstens, sagen wir mal, in einem begrenzten Bereich in bestimmten Phasen dann auch hinkriegt. Das wäre ja dann irgendwie so ein Aussteigen aus diesem Prinzip. Und die andere Seite ist halt, dass es ja bekanntermaßen so ist, dass wenn man zu frech wird da drin, dass einem dann halt sehr wohl die Knarre vor das Gesicht gehalten wird. Und es dann halt auch ganz schnell Schluss ist mit diesen Rechtssubjekten, die sich von gleich zu gleich gegenübertreten.
Ja, also was hier dargestellt ist und was auch Marx versucht, in den drei Bänden Kapital, Marx selber bezeichnet es als die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft. Ihm geht es darum, das Wesentliche dran rauszuarbeiten, wie die Funktionsprinzipien drin sind. Blöder Vergleich, aber man kann das mal vergleichen mit dem Fallgesetz, da lässt man auch bestimmte Störelemente erstmal weg, um zu begreifen, wie was das ist und wie sowas funktioniert. Physikalische Fallgesetz, genau. Das parallel, aber der Grundvergesellschaftungsmodus ist zunächst mal, dass im Inneren dieser Gesellschaft eben kein Raub stattfindet. Und eben Äquivalente getauscht werden. Dass dann auch noch Formen auftauchen, wo das nicht passiert, das sind sozusagen wie in jeder Wirklichkeit halt Momente, die halt auch auftauchen, aber die sind nicht wesentlich, um zu begreifen, was der Kapitalismus ist. Dass sich aber auch innerhalb der kapitalistischen Formen notwendigerweise Aneignungsprozesse, dass da stattfinden und stattfinden müssen, die an vielen Punkten zu diesen wesentlichen Eigengesetzmäßigkeiten denen widersprechen, gehört dann doch auch wieder mit rein, weil also so ein Punkt wie die ursprüngliche Akkumulation, was Marx im Band 1 ganz am Schluss beschreibt er zunächst mal als ein historischer Prozess, nachdem er schon die ganzen Begriffe ausgearbeitet hat, wie das Kapitalverhältnis eigentlich in die Welt gekommen ist sozusagen und das natürlich viel mit Raub und so weiter auch zu tun hatte, weil es muss ja erstmal ein großer Geldfonds vorhanden sein, damit diese Maschinerie ins Laufen kommt. Dennoch kann man das auch begrifflich mit einziehen, dass sowas auch immer mal wieder stattfindet. Dass die ursprüngliche Akkumulation nicht bloß was Ursprüngliches ist, sondern dass das auch intern stattfindet. Aber ich würde trotzdem sagen, umgekehrt für das Begreifen des Wesentlichen der kapitalistischen Vergesellschaftung muss man sowas erstmal in den Hintergrund nehmen und dann kann man es später vielleicht dann mit in Bezug und mit einziehen. Wenn man das versucht zugleich zu machen und gleich am Anfang zu machen, dann geht man an dem Wesentlichen der kapitalistischen Vergesellschaftung vorbei.
Man kann jetzt vielleicht ein Beispiel einfach nochmal so auf der Grundlage machen. Also wir haben ja jetzt heutzutage nicht nur diesen einen Prozess der ursprünglichen Akkumulation, der halt an verschiedenen Ecken und Gesellschaften dieser Welt halt immer wieder nachvollzogen wird, sondern wir haben es ja durchaus auch mit gegensätzlichen Tendenzen zu tun, also an Ländern kapitaler Vergesellschaftung, wo das Ganze auch durchaus wieder zurückkehrt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war der eine Punkt, der ganz wesentliche, den du selber genannt hast, als du das gesagt hast, nämlich die Warlords kämpfen dort um Diamanten, weil diese Diamanten auf dem Weltmarkt stark beliebt sind, beziehungsweise unabdingbar sind für eine bestimmte industrielle Produktion, ohne die sozusagen dieser Bedarf gar nicht da wäre, sonst wären es vielleicht ein paar Fürstenhäuser, die einmal Diamanten irgendwie vom Goldschmied verarbeitet gesehen wollen, aber das ist niemals so eine relevante Bedarf an diesen Dingern, dass tatsächlich eben so ein Geschäft auf der Grundlage auch den Warlords sinnvoll erscheint. Das aber auch dann wiederum klar ist, diese Diamanten, die können zum Beispiel jetzt nicht unbedingt sozusagen von irgendwelchen Bauern in Minen getrieben werden, auf dem Niveau verarbeitet werden und in diese Produktion eingespeist werden, für die sie bedurft werden, sondern genau dort ist eben genau sind diese eher idealeren Bedingungen, die Marx beschreibt, wie eigentlich Kapitalismus funktioniert, vorauszusetzen.
Also ich finde den Bau ganz im Gegensatz zu dir als bestehend und als ein sehr manifestes Moment innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsform. Nach meinem Verständnis wird der Mensch geboren und ist seinem Wesen nach in der Lage, die Natur zu verändern. Er ist aber auch zeitgleich Teil der Natur, wird vom bestehenden Gesellschaftssystem allerdings seinem ursprünglichen Territorium vom Bau, welches er sich immer nur stückweise via Existenzgeld wieder aneignen kann, aber aus meiner Sicht. Also ich weiß nicht, ob man da nicht verkürzt denkt, wenn man den Bau als solches nicht im Bestehenden anerkennt.
Es waren ja zwei verschiedene Sachen irgendwie, also weil das, was Jochen gemeint hat, war eben der Raub, ich glaube mehr in dem Sinn eben der ursprünglichen Akkumulation, also dass ich eben nicht irgendwie gleiche Rechtssubjekte irgendwie gegenüberstehen und dass das eben an manchen Stellen der Welt halt eben nicht so ist und dass das eigentlich da so eine gleichzeitig stattfinden würde und das ist also das, was du beschreibst, ist ja was ja schon irgendwie gewissermaßen auf der Ebene stattfindet, weil gleiche Rechtssubjekte. Also man wird ja, jeder wird ja erstmal irgendwie gleich beraubt und dann fängt es dann irgendwie an.
Aber das ist ja eine Frage der Anerkennung des nächsten Rechtssubjektes oder nicht. Und das hat dann mit dem Konstrukt, dass beides an sich Rechtssubjekte sind, nicht zu tun, wenn die Rechtssubjekte sich nicht gegenseitig als solches anerkennen wollen, dann kommt es aus Sicht des Außenstehenden zur Verletzung der Rechte eines der Parteien.
Da kommt ja das Stalin zu.
In der Konstruktion, dass es beides sind.
Also, ich finde das ein bisschen schwierig, weil Recht, es gibt ja auch Kriegsrecht. Ja, man kann natürlich sagen, Recht ist erstmal nur eine Vereinbarung, das heißt einen gewissen Ethos oder so eine Ethik, auf die sich die Partner beziehen. Das kann ja alles sein. Das kann ja wirklich sein, okay, der Stärkere gewinnt, ja, und dann gewinnt der Stärkere, ist es okay. Und genauso kann man sich natürlich fragen, dass bei dieser Tausch, bei diesem Rechtssubjekt, die sich im Tausch gegenüberstehen und sagen, okay, Wir tun nur unsere Produkte quasi unter Absehung von allen anderen. Dann kann man natürlich auch sagen, man wird beraubt, indem man einfach keine Möglichkeit hat zu produzieren und gezwungen ist, irgendwelche Sachen irgendwie mühsam herzustellen und wenig Geld einzutauschen. Einfach weil, gut, kann man jetzt vielleicht diesen Kodex oder die Ethik nicht beeinflussen kann. Das heißt, der Raub kann natürlich durchaus, also diese, ich finde, was ich krass finde bei Marx, Freiheit und Recht, die kriegen einen ganz anderen Beigeschmack. Weil sie treten sich wirklich, das ist dieses Neoliberale, sie sind alle frei und sie tauschen alles, ganz gerecht. So, aber wer nichts hat, der kriegt auch nichts. So, und was ist das von Recht, was ist das von Freiheit?
Das ist eine historische Befreiung. Also ich glaube auch da, dass also so ich so verstanden, dass es da nicht um eine moralische Frage geht, sondern dieser Tausch untergleichen ist halt dieses Prinzip, dass du eben deine Arbeitskraft verkaufen kannst oder nicht. Also jedenfalls theoretisch hat einfach jeder die Entscheidung. Das heißt, der Leibeigene nicht so. Also der hat halt nicht, also bei dem ist quasi nicht vorgesehen, er hat nicht als Rechtssubjekt ist bei dem nicht vorgesehen, dass er irgendwie sagen kann, ich habe aber keine